Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 617 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle zusammen und freue mich, wenn Sie auch bei dem schönen Wetter oder heute Abend oder heute Nacht oder sonst was wieder dabei sind, wieder zuhören. Und möchte eigentlich auch gleich beginnen mit einem Thema, welches vergangenes Mal, also vor 2 Wochen von mir, initiiert wurde und auf das ich doch eine Menge Rückmeldungen bekommen habe. Da ging es einfach darum, ob ich bei den Videos zu den Produkten, die ich bespreche oder die ich benutze, um andere zu besprechen, in irgendeiner Art doch Links hinzufügen sollte, die dann möglicherweise Geld bringen. Diese Modelle habe ich mir ja, wie ich vergangenes Mal schon sagte, sehr gründlich angesehen und es gibt verschiedene davon. Alle bringen ein paar Kröten deutlich unter der Euro-Grenze, sehr deutlich sogar. Und es gab eigentlich für mich niemals so die Abwägung, denn ich möchte niemand beeinflussen, etwas zu kaufen. Ich möchte meine Erfahrungen mitgeben, weitergeben. Ich möchte das, was ich gesehen habe, was ich mir angesehen habe, mit dem ich Erfahrung gesammelt habe, das möchte ich weitergeben. Das ist nicht die Aufforderung, kauf das. Das will ich gar nicht. Es gibt sehr, sehr viele, das kenne ich auch von früher noch, die hören sich sowas an, schauen sich sowas an, die arbeiten im Kopf damit und machen es nicht physikalisch. Das heißt also, die vollziehen das nach, was ich gemacht habe, beurteilen das und übernehmen das als eigene Erfahrung. Ich kenne das von vor 50 Jahren noch. Gab es da Elektor schon? Ja, ich glaube ja. Da wurden Schaltungen bei Elektor veröffentlicht. Die wurden diskutiert. Der große Anteil derer, die darüber geschrieben und gesprochen haben, die das gelesen haben, haben die Schaltungen nicht nachgebaut. Sondern es war eine interessante Sache. Man hat versucht zu verstehen, wie funktioniert das, hat sich angesehen, wie haben die denn nun die Spannungszahl da berechnet, wie haben die Stufen gekoppelt, wie wohl und so weiter. Und wenn das im Kopf klar war, dann war der Erfolg da. Und ein kleiner Prozentsatz hat es dann nachgebaut. Hier sehe ich es genauso. Jetzt jemanden aber als Beeinflusser oder damit die Masse es versteht, als Influencer in eine Richtung zu drängen, irgendwo sich etwas näher anzusehen, zu kaufen, halte ich nicht nur für widersinnig, sondern auch für amoralisch. Ich möchte nicht, dass irgendjemand das, was ich vorstelle, kauft. Wenn in jemanden, der sich das ansieht und anhört, der Wunsch wächst, so etwas selbst zu machen, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Das ist dann eine Information, die jemand bekommt und er bekommt auch die Information, wonach er suchen muss. Und ich habe eine ganze, ganze große Menge an Informationen bekommen, auf unterschiedlichsten Wegen. Und die überwiegende, wirklich, ich glaube, es dürften fast 90% gewesen sein. Überwiegende Mehrheit hat gesagt, nee, lass es so, wie es ist. Es ist gut so. Wir wollen auch nicht in diese andere Richtung. Und ich selbst, für mich war es eigentlich klar, weil ich muss ja im Kopf irgendwo frei bleiben und nicht denken, hoffentlich kaufen die den Scheiß jetzt, den ich hier vorgestellt habe, damit ich wieder 22 Cent mehr bekomme oder so. Das geht nicht. Also ich bedanke mich bei allen, die mir mehr oder weniger ausführlich. Bei ausführlich denke ich an Johannes aus Bonn. Dankeschön, Johannes. Es hat wohl und gut getan, deine Nachricht. Und bei vielen anderen natürlich auch. Dass sie im Grunde genommen sagen, meine Richtung ist aus ihrer Sicht auch besser als das, was so normalerweise im Internet passiert. Dass hier immer und überall unterschwellig Werbung gemacht wird. Offensichtlich gibt es auch andererseits Überlegungen in diese Richtung, wenn ich mir vorstelle, ich glaube am 12.06. kam die Pressemitteilung, dass es im Justizministerium Ansätze dazu gibt, dass man ein Influencer-Gesetz schaffen wolle, mit dem Internetwerbung als solche immer gekennzeichnet werden muss, weil blöderweise einige Gerichte gesagt haben, irgendwelche Tanten, die irgendwelchen Gesichtsschmierkram oder sowas da bewerben, muss nicht gekennzeichnet werden, weil ja jeder weiß, dass das Werbung ist. Offensichtlich weiß es nicht jeder, sondern es wird eben anders betrachtet. Ja, aber ich möchte das Thema eigentlich mal ein kleines bisschen weiter fassen. Werbung. Werbung ist für mich gesetzlich geduldete Lüge. Werbung ist nicht Wahrheit. Früher habe ich mir keine großen Gedanken darüber gemacht, weil es gab noch nicht so viel Werbung. Im Fernsehen gab es keine Werbung. Damals ging das Gerücht um, wenn irgendwie ein Krimi lief oder sonst etwas. An der spannendsten Stelle hat dann jemand gesagt, mit Erfahrung aus USA, jetzt käme hier in Amerika Werbung. War für uns unvorstellbar, so was Blödes, gerade an der spannendsten Stelle. Heute denkt keiner mehr darüber nach, weil es genau so gekommen ist. Es ist zu uns gekommen. Das ist auch die Frage, diese Lügen, die dort verbreitet werden. Denn keiner sagt ja, wie scheiße sein Produkt ist, sondern er will es ja verkaufen. Ob das so richtig ist? Ich kann mich an so einige Dinge erinnern. Steffi Graf, nur weil sie jetzt gerade mal wieder aus der Versenkung geholt wurde, weil sie 50 Jahre alt geworden ist. Irgendwann hat sie Werbung gemacht, nicht für ihren damaligen Lebensabschnittsgefährten, der die Nudeln da in Italien produziert, sondern für Opel. Sie hat im Fernsehen Werbung für Opel gemacht. Und ich erinnere mich noch genau, die eine oder andere weiß es vielleicht, mein erster Lehrberuf war Kraftfahrzeugmechaniker. Und ich habe bei mir gedacht, sag mal, du dummes Teil, willst du mir erklären, was ein gutes Auto ist oder welches Auto gut oder nicht gut ist? Die Diskrepanz zwischen einer weltbesten Tennisspielerin und einem Auto, die war für mich so absurd groß, dass ich gesagt habe, nee, das kann nicht wahr sein. Das ist ja nicht die Wahrheit, sondern die verdient Geld damit, dass sie einem Konzern wie Opel Geld und Umsatz und Geld bringt, damit mit ihrem Ruf jetzt die Leute sagen, aha, Steffi Graf hat gesagt, Opel ist gut, also kaufe ich Opel. So blöde und dumm funktioniert ja nun diese Werbung. Und Gerichte haben oft genug, auch in Deutschland, entschieden, dass man Werbeaussagen nicht einklagen kann, weil jeder weiß ja, dass es nicht die Wahrheit ist. Gut oder nicht gut. Warum dürfen wir denn belogen werden? Ist die Lüge vielleicht ein Lebensprinzip? Fängt es nicht schon irgendwo anders an? Schauen wir uns doch mal das Balzverhalten der Tiere an, die sich aufplustern, die sich produzieren, die sich herausstellen. Ist diese Art der Lüge, und das ist ja auch eine Lüge, oder wenn sich jemand totstellt, oder wenn sich jemand versteckt, oder wenn alles, diese Lüge steckt wohl in dem drin, was wir Leben nennen. Selbst Pflanzen benutzen solche Täuschungen. Ist das Prinzip der Fortpflanzung, dass man lügen muss? Wenn diese Lüge aber zwangsweise der Fortpflanzung einer Rasse dient, kann sie dann schlecht sein? Oder sind wir irgendwo jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir diese naturgegebenen Unwahrheiten, um einen Vorteil zu erreichen, benutzen, um anderen wirklich Schaden zuzufügen? Denn wie viele Menschen sind überschuldet, weil sie diese ganze Scheißwerbung glauben und Dinge kaufen, die sie sich nicht leisten können, die sie nicht brauchen und wo sie hinterher dann jahrelang rumkrebsen, bis sie den Mist abgezahlt oder sonst was haben. Also man sollte, glaube ich, schon versuchen, in irgendeiner Art das einzuordnen und zu sagen, die Lügen, die uns alltäglich umgeben, die auf uns einprallen, prasseln, müssten wir mit moralischen Maßstäben bewerten. Ist es moralisch, dass mir irgendwelche Sachen aufgedrückt werden durch irgendwelche sogenannte Prominente, die der Meinung sind, sie müssten ihren irgendwelchen Kram anpreisen, von dem sie gar nicht sagen können, ob er gut ist, ob er richtig ist, ob er gesundheitsschädigend ist oder sonst etwas, nur damit irgendwelche Konzerne mehr Gewinne machen? Ist das moralisch? Ist das einwandfrei? Wir werden also diese Diskussion sicherlich zukünftig intensiver führen müssen, um diese Lügerei einzuschränken. Aber wir bekommen sie nicht weg. Sie ist Teil unseres Wesens, Teil unseres Seins. Lügen gehört dazu. Ärzte lügen über unsere Gesundheit, über Heilungschancen. Politiker lügen, um Wahlen zu gewinnen. Jeder weiß, dass Wahlversprechen ist es ja eigentlich auch. Wahlversprechen Lügen sind. Das sind, Denkansätze. So könnte man es machen. Vielleicht beim einen oder anderen auch, wenn ich das verspreche, dann bekomme ich meinen Posten und dann mache ich sowieso was anderes. Aber das beginnt doch im Moment dadurch, dass Informationstechnologie uns in die Lage versetzt, weltweit diese Lügenkonstrukte erkennen zu können. Das zerstört doch im Moment irgendwo unser Zusammenleben. Irgendwo müssten wir doch mal anfangen, uns von dem Balzgehabe, wo es wohl irgendwo herkommt, so weit zu trennen, dass wir sachlich arbeiten, sachlich argumentieren. Gut. Ich weiß, würde man diese Lügen von heute auf morgen wegnehmen, würde unsere Wirtschaft zusammenbrechen. Nur, was wäre schlimm daran? Wir können es nicht übersehen, was passiert. Aber stellen Sie sich vor, eine Welt ohne Werbung. Eine Welt auch ohne Wahlwerbung. Da heißt sie ja auch Werbung. Eigentlich müsste auf den Plakaten stehen Wahllüge. Eine Welt, wo für nichts geworben würde. Dann hätten wir keine Informationen über die Produkte, für die wir unser Geld ausgeben könnten, egal ob wir sie benötigen oder nicht. Würde man aber dann diese Lügen ersetzen durch sachliche Informationen, dass jeder das für sich am besten geeignete Produkt herausfiltern könnte, dann wäre das ein Schritt in eine Gesellschaft, die heute noch nicht denkbar ist. Sachlich, logisch, vernünftig. Nur das würde den Giganten dieser Welt, den Wirtschaftsgiganten, natürlich den Boden entziehen. Denn dann müsste jeder etwas Gutes produzieren. Gut und preiswert. Aber ich träume. Noch sind die Menschen nicht so weit. Nein, die Menschen sind ja nun ganz anders gestrickt. Die Menschen sind ja so gestrickt, was habe ich letztens als Kommentar gelesen bei YouTube? Ich habe was gemacht über Schweberegler, Levitation. Das ist schon einige Monate her. Und da kommt ein Kommentar, bitte geben Sie mir einen Link, ich finde das im Internet nicht. Ich habe gedacht, verdammt, kann nicht wahr sein. Im Beitrag sage ich ganz klar, such nach Schweberegler, such nach Levitation. Also habe ich das gemacht. Habe es eingegeben in meiner Lieblingssuchmaschine und habe da Hunderttausende von Verweisen gefunden. Habe es eingegeben bei eBay, habe 1400 Angebote für Levitation gefunden. Gut, da sind auch Bücher und all möglicher Kram und Zaubertricks dabei. Aber natürlich auch diese Produkte. Diese Mentalität, ich lieg gerade so schön hier in der Ecke, komm doch mal alle vorbei und heb mir das Bein aus der Sonne, die finde ich zum Kotzen. Das sind aber auch die Leute, die die Links haben wollen, damit sie dann irgendetwas kaufen, was sie nicht brauchen, was ich nicht will. Also, weißen ein Ausflug, ich weiß, aber es muss ja mal gesagt werden. Ihr werdet von morgens bis abends nur belogen. Jeder will nur euer Geld. So, werdet euch klar darüber. versucht sachliche Informationen zu holen. Die ganze Scheißwerbung, blendet sie doch bitte schön einfach aus. Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, dass ich Werbung manchmal gezielt ansehe und mir dann ansehe, was für eine totale Verarsche das ist. Und diese Produkte kaufe ich nicht mehr. Egal, ob sie gut sind oder nicht. Aber wenn jemand mich versucht, mit Werbung auf solche Dinge drauf zu ziehen, zu locken, dann kaufe ich sie nicht mehr. Ich weiß, ich stehe allein. Nein, nicht ganz allein. Es gibt ein paar Aufrechte, die auch dabei sind, das auch machen. Aber die Menschen möchten Bequemlichkeit haben und die Menschen nehmen Lügen gerne an, wenn ihnen irgendetwas versprochen wird. Das ist nun mal unsere Art, unser Wesen. Wenn wir aber weiterkommen wollen, wir als Menschheit, wir als Rasse, wir vielleicht im Universum, wo es Millionen anderer Wesen gibt, die vielleicht unsere, vielleicht eine andere Intelligenz haben, dann müssen wir uns von der Lüge trennen und müssen uns zu einer Wahrheit hin bewegen, auch wenn es schwer ist. Wahrheit ist das höchste Gut, was wir haben. Wahrheit unter Freunden, unter Partnern ist ein absolutes Muss. Jede noch so kleine Lüge trennt. Nur die Wahrheit. Egal, wie unangenehm sie einem auch ist. Nur die Wahrheit führt uns in eine menschenfreundliche und lebenswerte Zukunft. Ich weiß, wir müssen jetzt erstmal versuchen, den ersten Schritt zu tun. Aber mein Schritt ist, ich mache diese Beeinflusser, ich muss wieder sagen, Influencer-Welle nicht mit. Es ist so, wie es ist. Ich gebe an, wo man danach suchen kann. Und dann soll das jeder selbst tun. Und wer zu faul ist, naja, dann ist es eben so. Ja, waren wir da gerade so schön bei dieser Lügengeschichte und sowas. Kommen wir mal zu einem anderen Lügengeschäftsmodell. Adblock Plus, ja, ob das ein Lügengeschäftsmodell ist, weiß ich nicht. Ich meine ja eigentlich auch das Thema. Aber es geht eigentlich um Chrome. Chrome, der Browser, der hat natürlich verschiedene Schnittstellen, unter anderem auch Schnittstellen, mit denen es möglich ist, für Werbeblocker einzugreifen und zu gucken, wann wird denn jetzt irgendetwas nachgeladen, was nichts mit der Seite direkt zu tun hat, die ich aufgerufen habe. Und jetzt hat Google gesagt, okay, diese schöne Schnittstelle, wo ihr ganzen Adblock Plus und Co. Euch einklingt und dann dafür sorgt, dass die Werbung, die wir verkauft haben, wo wir dann Einnahmen haben wollen, das heißt also, uns bezahlt jemand Geld dafür, dass wir auf diesen Seiten die Werbung zusätzlich da schalten, reinfügen, reinfummeln, nachladen lassen. So ist es ja eigentlich. Die nutzen ja die Dienstleistung meines Rechners unerlaubterweise, um andere Sachen zu laden, die ich nicht haben will. Früher war das mal strafbar in Deutschland, dass man unerlaubte Maschinenbenutzung irgendwas, müsste man sehen, ob man heute ansetzen kann. Aber die Lügenwelt wird da nicht mitspielen. Also, das hat Google angekündigt. Also wir wollen das so in dieser Art nicht mehr. Wir wollen also weiter unser Geschäftsmodell haben. Wenn wir jemanden Werbeplätze verkaufen, dann muss diese Werbung auch beim Endbenutzer ankommen können. Ja, das geht natürlich jetzt gegen das Geschäftsmodell von Adblock Plus. Denn damit würden sie ja ihre Werbung, sie müssten dann auf eine andere Schnittstelle, es wäre wesentlich komplexer, wesentlich komplizierter. Man kann es nicht mehr so machen wie bisher, dass man es einfach blockiert. Nur hat man es denn bisher einfach blockiert? Ich kann mich erinnern, ich habe vor 6 oder 7 Jahren in einem Audiocast mal das Geschäftsprinzip von der Firma EYEO, weiß nicht, wie sie geschrieben werden, IEO oder auf jeden Fall Adblock Plus ist wohl bekannter. So, und was machen die denn? Naja, klar, die stellen mir kostenlos ein Tool zur Verfügung, welches mit meinem Browser zusammenarbeitet und dieses Tool blockiert jetzt Werbeanfragen. Das heißt also, wenn ich eine Seite aufrufe und diese Seite sagt, okay, ich will jetzt irgendwo etwas nachladen, dann guckt dieses Tool und sagt, nee, wollen wir nicht. Du darfst dir das hier nicht nachladen. Immer? Nein, nein, nicht immer. Man kann natürlich bei Adblock Plus, bei dieser unaussprechlichen Firma, auch Geld bezahlen und sagen, ich möchte doch meine Werbung, dass die angezeigt wird. Und dann entscheidet diese moralische Instanz Adblock Plus, ist diese Werbung unaufdringlich und ist die in unserem Sinne zumutbar für den Endbenutzer, dann darfst du Geld bezahlen und dann lassen wir die durch. Die wird nicht blockiert. So viel zu Moral und Lügen. Gut, jetzt haben die natürlich Angst, wenn Google da tatsächlich diese API zumacht, diese Web-Request-API heißt sie, dann müssten sie umstellen auf alternative Geschichten. Da gibt es auch so diese Declaration-Net-Request-API und sowas. Da ist es aber wesentlich schwieriger, solche Filtersysteme, die sehr perfide performt sind, zu entwickeln und anzupassen. Also, Google und diese Firma IAO, die arbeiten ja auch noch zusammen. Zu dem, was ich eben erzählt habe. Denn gegen Geld von Google lässt Adblock Plus auch Werbung weiterhin zu. Das heißt also, die haben ein Tool, welches Werbung, was Google vermarktet weltweit und was auf die Homepage, auf die Bildschirme zu Hause kommen soll, verhindert. Wenn jetzt Werbetreibende sagen, okay, pass auf, ich will und so, dann gucken die nach, ist das in unserem Sinne unaufdringliche Werbung, dann darfst du Geld bezahlen, geht drauf, und Google genau das Gleiche. Die arbeiten also mit Google zusammen, und wenn Google also lieb ist und Geld bezahlt, dann kommen sie auch durch Adblock Plus mit durch. So, unbeschadet dessen sagt Google jetzt, okay, wir wollen das also ändern. Das betrifft aber nicht und ist auch nicht gezielt gegen Adblock Plus, sondern es betrifft alle Werbeblocker. Ja, jetzt muss man mal sehen. Jetzt spricht man also mit Google, dass diese Werbeblocker, diese API, auf 30.000 bis 40.000 Elemente beschränkt werden könnte und dass diese weit verbreiteten Listen eigentlich viel mehr Elemente enthalten. Also im Moment sind es, glaube ich, über 300.000 von Werbeverschleuderern, Distributoren oder wie auch immer man das nennt, die blockiert werden würden, und wenn man die jetzt beschränkt, dann darf Adblock Plus die Sachen weiter benutzen und nicht. Und okay, mein Großvater hat gesagt, wenn man die in einen Sack steckt und mit dem Knüppel draufhaut, trifft man immer den richtigen. So kommt es mir hier auch vor. Google und Adblock Plus streiten sich über eine Sache, wer wo am meisten wie verdienen darf. Also pervers ist vielleicht untertrieben. Über Quasselbüchsen haben wir ja oft genug an dieser Stelle gesprochen. Und das polarisiert die Menschen ja immer noch, auch in Deutschland. Obwohl 32% aller Deutschen die Dienste dieser Büchsen benutzen. Mehr oder weniger intensiv. 32%. Das ist eine ganze Menge. Jetzt passiert Folgendes. In den Vereinigten Staaten steht Amazon am Pranger und sieht sich, wie die New York Post berichtet, vielen Klagen gegenüber, weil US-Amerikaner herausbekommen haben, dass Kindergespräche, also wenn Kinder mit diesen Quasselbüchsen spielen, die reden also mit denen, fragen das, machen Witze, machen was weiß ich was, dass auch diese Kommunikation aufgezeichnet wird. Ist ja klar, in dem Moment, wo ich das Aufwachwort sage, meldet sich das Teil, und alles, was ich dann sage, geht erstmal über den großen Teich, wird von Amazon oder von Google oder von wem auch immer irgendwo analysiert, um dann eine Antwort zu generieren, die dann zurückgeschickt wird. So, jetzt gibt es hier in Seattle zum Beispiel ein 10-jähriges Mädchen, dessen Vertreter haben Klage eingereicht, weil herausgekommen ist, ich glaube, beim 8-jährigen Jungen war es auch so, dass die Kinder mit einem Echolot gespielt haben, also verbal gespielt haben, und dass diese Aufzeichnungen gespeichert worden sind bei Amazon. Wie sie das herausbekommen haben, ist mir nicht so ganz klar. Das habe ich auch so nicht gefunden. Auf jeden Fall sind Transkriptionen, also es sind Abschriften gemacht worden von dem, was die Kinder gesagt haben, die dann wiederum in die Programmierung einfließen sollten, damit die Teile besser reagieren auf irgendwelche Anfragen. Also eine ganz normale Fortentwicklung. So, aber nun haben die Erziehungsberechtigten keine Einwilligung gegeben, dass die Daten, die Gespräche ihrer Kinder aufgezeichnet werden dürfen. Und jetzt gibt es also eine ganze Menge Klagen mittlerweile, die gegen Amazon gerichtet sind, dass man hier in solchen Fällen nicht mehr aufzeichnen darf. Wie das nun geschehen soll, das entzieht sich vollkommen meiner Vorstellung. Denn dann müsste ja Amazon noch viel intensiver analysieren, was gesagt wird, um herauszubekommen, ob das eventuell Kinder sind. Oder man müsste jedes Mal, wenn man eine Anfrage hat, müsste man sagen, Alexa oder hey Google, ich bin schon 18 Jahre alt, sag mir mal, wie spät es ist. Oder so etwas Ähnliches. Ich bin mal gespannt, was die US-amerikanischen Richter sagen. Die können ja nicht sagen, okay, Eltern, ihr habt recht, das darf nicht sein. Die könnten damit ja das ganze System zusammenbrechen lassen. Und das geht natürlich nicht. Das geht auch nicht in den Vereinigten Staaten. Wahrscheinlich wird es so sein, dass die Bürde den Eltern auferlegt wird, dass ein Zugang für Kinder nicht mehr möglich ist. Wobei, bei Google habe ich ja die Möglichkeit, ein Sprachmuster zu hinterlegen. Und Google erkennt mich ja aufgrund des Sprachmusters. Eventuell könnte Google sich da herausziehen mit einer solchen schon vorhandenen Technologie, dass das Teil dann sagt, nee, du darfst mich nicht fragen. Nee, ich will das nicht. Nein, deine Eltern haben das verboten. Ob den Kindern das dann gefällt, ist die andere Frage. Wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall eine verrückte Welt, aber eine interessante Frage. Selten genug schaue ich auf Windows, weil ein Betriebssystem an sich nur eine Straße ist, auf der wir fahren. Und es gibt nun mal unterschiedliche Straßen. Aber ich schaue genauso wenig auch auf Linux, auch wenn ich ausschließlich oder nahezu ausschließlich Linux benutze. Aber die neue Build 18.917 von Windows 10, die hat mich dann doch etwas interessiert. Ich meine, da sind so einige Sachen drin, wie zum Beispiel da die Download-Drosselung. Im Hintergrund das Download-Geschichte, dass Microsoft selbst herrlich entscheidet, wann, was, wo, wie geladen und gespeichert werden soll. Das kann man mittlerweile begrenzen und einstellen. Man kann also die Bandbreite für diese Hintergrundgeschichten da selbst einstellen, wenn man sich durch die Menüs durchfummelt. Aber es geht in der Hauptsache um das Windows Subsystem für Linux, dieses WSL2. Damit ist nun erstmal in einer Vorabversion dieses System wirklich in produktivem Zustand. Das heißt, ich kann also jetzt nach der Ankündigung von Microsoft dieses Subsystem installieren. Es ist noch ein bisschen verschwurfelt und man muss die Geschichte dreimal lesen, bevor man kapiert, wo und wie denn diese Einstellung gemacht werden kann. Aber dann habe ich im Grunde genommen eine Linux-Distribution unter Windows zur Verfügung. Ich habe sogar mehrere, die ich nachinstallieren kann, ohne dass ich dafür ein Konto einrichten muss oder sowas. Und dann kann ich in der Windows PowerShell ein Linux ausführen lassen, welches so arbeitet, wie im Linux arbeitet, weil es ja ein richtiges Linux ist. Wohl für wen das ist, weiß ich nicht so ganz genau. Denn wenn man denn mit Linux arbeiten wollen würde, dann könnte man es ja einfach installieren. Es gibt genügend Möglichkeiten. Klaus Knopper hat zum Beispiel Möglichkeiten. Ich boote meinen Rechner neu und arbeite mit Linux. Und wenn ich das nächste Mal boote, hat sich nichts geändert, weil das System, welches von der CD gebootet wird, am Rechner selbst nichts ändert und nichts speichert, wenn ich das nicht will. Aber okay, aus irgendeinem Grund nähert sich Microsoft Linux an. Debian und Ubuntu laufen da zum Beispiel jetzt und die benutzen aber auch eine gemeinsame Kernel-Instanz, muss man dazu sagen. Und es ist im Grunde eine virtuelle Maschine, in der ein Linux-System läuft. Allerdings die verschiedenen Distributionen laufen in parallelen Containern. Das heißt, wie ich eben sagte, sie benutzen eben nur einen einzigen Kernel. Ist ein Manko gegenüber einem normalen, aber im normalen System kann man auch nicht verschiedene Distributionen gleichzeitig laufen lassen. Also man kann es sehen, wie man will. Es ist eine interessante Geschichte, auch wenn sich mir der Sinn nicht erschließt. Hauptsache, man ist dabei. Ja, und dass die Sicherheitsupdates, wie am 14.06. bekannt wurde, die Ereignisanzeige in Windows ausschalten, deaktivieren, ist mal wieder einer der häufig vorkommenden Lässlichkeiten bei neuen Updates aus dem Hause Microsoft. Mal ein etwas komplexeres Thema, welches sich aus verschiedenen Themenbereichen zusammensetzt und dennoch zusammengehört. Wir haben sicherlich alle mitbekommen, was für Oberspinner wir in der Politik haben. Die Innenministerkonferenz hat Begehrlichkeiten angemeldet, dass sie Zugang zu Daten von Alexa und Google und Siri und so weiter haben möchte und die quasi zur Ermittlung von Straftaten mit benutzen möchte. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, ist es soweit ganz in Ordnung, wenn jemand mit seiner Quasselbüchse irgendetwas beredet, bespricht oder darüber mit anderen kommuniziert, was natürlich auch möglich ist, sowohl über Ton wie auch über Bild, und das wird gespeichert, dann müssten die doch darauf zugreifen können, oder nicht? Naja, darüber kann man diskutieren. Da kommen wir auch noch zu einem Urteil, welches der Europäische Gerichtshof gefällt hat, letzte Woche Donnerstag, über ein Verfahren, was seit 2012 läuft. Aber zuerst mal, es geht ja hier nicht nur um diese Quasselbüchsen. Nein, es geht noch um viel, viel mehr. Dahinter steht, dass man von Seiten der Innenminister Zugang haben möchte zu allen diesen Daten. Wir wissen ja alle, dass es mittlerweile Mikrowellenöfen gibt mit Sprachsteuerung, die an Amazon angebunden sind. Dass es Kühlschränke gibt, die ebenso im Internet hängen. Dass es viele tausende unterschiedlicher Geräte gibt, ob es nur Waschmaschinen sind, ob es Rollladensteuerungen sind oder sonst etwas. Alarmanlagen, Überwachungskameras, all diese Sachen, die von irgendwelchen Unternehmen irgendwie gehostet und möglicherweise gespeichert werden. Darauf wollten die Innenminister Zugriff haben. Wollten. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Wir haben doch seit den großen Problemen, die wir vor Jahren hatten, die auch einem Innenminister das Amt gekostet haben, mit dem großen Lauschangriff, tatsächlich Klarheit, dass der Bundesgerichtshof klar gesagt hat, nein, wir haben einen sehr engen, kleinen, privaten Bereich, da darf der Staat nicht hineinhören. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber die sind an sehr, sehr hohe Hürden gebunden. Und hier sollen irgendwelche Innenminister irgendjemanden Zugang geben zu irgendwelchen Daten, die in irgendwelchen Serverfarmen in irgendwelchen Ländern laufen, irgendwo bin ich der Meinung, haben die ganze Sache nicht richtig verstanden. Irgendwie ist es irre und vor allen Dingen auch gegenüber dem eigenen Volk wirklich ein Angriff auf die persönliche Freiheit. Auch bitte notieren für die nächste Wahl, wer an diesen unbotmäßigen Forderungen beteiligt war. Diese Parteien, die sollte man wirklich ausgrenzen, um es mal so zu sagen. Ja, also diese IMK, diese Innenministerkonferenz in Kiel, da wird also versucht zu formulieren, wie man denn künftig auf diese Daten zugreifen will. Und man fordert natürlich diese Unternehmen auf, da auch Zugang zu gewähren. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meine Kühlschranktür öffne und vielleicht sogar eine Kamera da drin habe und meinen Joghurt da reinstelle, soll irgendjemand da auch möglicherweise Zugriff drauf haben, wenn ich im Verdacht stehe, dass ich eventuell den Joghurt geklaut haben könnte oder was Schlimmeres gemacht habe. Ist denn das überhaupt noch normal, so etwas zu denken, dass Geräte, die mir von Firmen zur Verfügung gestellt werden, die ich benutzen kann, um mir irgendwelche Dinge einfacher zu machen. Eigentlich sind sie ja gedacht, um Umsatz zu steigern, damit man darüber bestellt. Zumindest bei Amazon ist es so. Aber die Rechnung ist ja nicht aufgegangen. Deswegen stagniert die ganze Geschichte auch ein bisschen. Aber die anderen Bequemlichkeiten, die damit mittlerweile möglich sind, die werden genutzt, mehr oder weniger intensiv. So, dann müssen wir natürlich auch nochmal darüber sprechen. Natürlich können wir davon ausgehen, dass diese Daten, die wir dann eventuell gewollt oder ungewollt in irgendwelche Speicherbänke ablegen, dass wir die löschen können. Das tun viele auch regelmäßig. Einmal in der Woche alles, was bei Amazon gespeichert ist, über diese Quasselbrücken einfach komplett löschen. Ist ja relativ einfach, haben wir schon darüber gesprochen. Aber eins ist mittlerweile neu. Es wurde mittlerweile nachgewiesen, dass, ich glaube, das war der Direktor des Instituts für Internetsicherheit, der Norbert Pohlmann, dass diese Quasselbrücken manipuliert werden können. Man kann also ein anderes, alternatives Betriebssystem drauf spielen und damit dieses Teil tatsächlich zu dem machen, für das es oft gescholten wurde, nämlich zu einer Wanze, die von außen bedienbar ist. Diese Wanze, die dann verfügbar ist, kann dann natürlich wiederum auch von Kriminellen genutzt werden. Wir wissen ja, wenn irgendwo ein Tor ist, und irgendjemand kann das Tor öffnen, es ist also öffnenbar, dann wird es auch jemanden geben, der unerlaubt versucht, dieses Tor zu öffnen. Und wir haben es gesehen und sehen es millionenfach, wie viele Einbrüche es in Datenbanken gibt, in Netze gibt, wie viele Schlüssel, Passwörter, Zugänge gestohlen worden sind, wie viele Identitäten kopiert worden sind. Wie kann man so etwas fordern? Wie kann man eigentlich fordern, dass diese noch sicher scheinende Datenbankgeschichte bei diesen ganzen Quasselbüchsen aufgeweicht wird, dass Regierungen darauf Zugriff haben? Ich meine, eins ist klar, wir wissen, und das ist ja oft genug bestätigt worden, dass die amerikanischen Geheimdienste auf all diese Daten Zugriff haben. Wie weit? Darüber dürfen wir ja noch nicht mal die Amerikaner sprechen. Es gibt sogar Geheimgerichte, die darüber urteilen und Leute ins Gefängnis stecken oder sonst wie bestrafen. Und über diese Urteile darf noch nicht mal berichtet werden in der Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wie kann man denn das von unserer Seite fordern? Müsste es nicht hier an dieser Stelle ganz genau so sein, dass gefordert wird von unseren Regierungen, von unseren Innenministern, die wir gewählt haben und die wir bezahlen, dass hier kontrolliert wird, dass diese Daten auch wirklich sicher sind, dass sie auch wirklich gelöscht werden, wenn wir das wollen, dass wir wirklich Zugang haben zu unseren eigenen Daten und sehen können, was hat denn da die Firma XY, wie weiß ich auch immer, Quasselbüchse und Co. gespeichert von mir? Nein. Die wollen nicht uns schützen, nicht unsere Daten, nicht unsere Sicherheit, nicht unseren persönlichen Bereich, sondern die wollen da hineingucken. Ich weiß nicht, habt ihr nichts anderes, woran ihr euch aufgehalten könnt? Ich finde es erschreckend. Ja, aber ich hoffe mal, es kommt dazu nicht, denn es hat, wie ich eben schon sagte, vergangene Woche ein Urteil gegeben, und zwar der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache 10-199/18 geurteilt, dass Google keine Schnittstelle zur Verfügung stellen muss für die Bundesnetzagentur, denn dies war der Kläger. Die haben nämlich gesagt, pass auf, das, was Google da macht, also Gmail und lauter so ein Kram, alle diese Kommunikationssachen fallen mit unter das Telekommunikationsgesetz in Deutschland und deswegen müssen wir eine Schnittstelle haben, worauf wir dann zugreifen können, wie auch immer. Und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, nee, so ist das nun nicht. Die haben ganz andere Geschichte, das ist kein Netzbetreiber, die gewähren keinen Netzzugang, sondern die bieten Dienste an und benutzen dieses Netz mit. Und deswegen sind sie kein Telekommunikationsanbieter. Und das hat aber weitreichende Folgen, denn die Telekom als Telekommunikationsanbieter, als ein Telekommunikationsanbieter, da sieht es anders aus. So, und hier diese Ungleichheit wollte man wohl von der Wirtschaftslobby in Deutschland über die Bundesnetzagentur beseitigen und wollte dann auch Google beispielsweise dazu zwingen, hinterher wären noch andere dran gewesen, sich jetzt auch der Telekommunikationsordnung zu unterwerfen. Wenn ich also künftig über das Internet, über Diensteanbieter, die kein Netzanbieter sind, kommuniziere, egal ob in Wort, in Bild, in Sprache oder wie auch immer, dann kann ich nach wie vor sicher sein, dass unsere deutschen Behörden darauf keinen Zugriff haben. Vielleicht kriegen sie das ja über befreundete Geheimdienste, das ist eine andere Geschichte. Aber rein rechtlich dürften sie selbst das nicht weiterverwerten. Also der EuGH hat hier wirklich im Sinne der Verbraucher, in unserem Sinne, die Privatsphäre gestärkt und geschützt und damit einen Angriff, einen weiteren Angriff auf unsere Demokratie, auf unseren persönlichen Bereich abgewehrt. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Bereich. Und zwar in der Technology Review habe ich etwas gelesen und konnte da auch dann die Spuren aufnehmen, dass es mittlerweile Forschern an der University of Cambridge gelungen ist, das Erbgut des E. coli zu manipulieren. Das heißt im Grunde genommen, ihm ein neues Erbgut zu geben, eins, was man selbst entwickelt hat, erstellt hat. Und zwar wurden alle Gene dieses Bakteriums durch eine Kopie eines im Labor synthetisch hergestellten Genoms ersetzt. Dieses synthetisch hergestellte Genom, das hat man quasi am Computer designed und hat es so lange getestet, im Computer erstmal nur als Emulator, bis man sicher war, dass es funktioniert, hat dann viele, viele Tests gemacht, indem man dieses Erbgut nachgebaut hat in der Realität und es dann den Bakterien, nachdem man vorher ihr eigenes Erbgut entfernt hatte, eingepflanzt hat. Also man hat im Grunde genommen genetisch gesehen eine selbstgebaute, maßgeschneiderte, speziell entwickelte Maschine hergestellt. Das könnte man so sagen, warum soll ein Organ kein Organismus keine Maschine sein, mit dem es dann möglich wird, dass diese Bakterien irgendetwas anderes machen, als es ursprünglich war. Es geht darum, dass man versucht, Polymere produzieren zu lassen durch Bakterien. Dass man also ein Bakterien benutzt, das normal lebt und sich vermehrt und dann anschließend irgendwelche Dinge produziert, die wir für irgendwas anderes gebrauchen können. Das ist schon eine großartige Geschichte, rein von der Wissenschaft her. Es sind ja über 4 Millionen DNA-Segmente, die da kombiniert werden müssen, die in dem Bakterium ausgetauscht werden müssen. Und das hat für die Entwickler über 2 Jahre gedauert, bis sie an dem Punkt waren, wo sie ein synthetisches Genom erschaffen haben. So, jetzt muss man sehen, was das für Weiterungen ist. Also wenn das denn irgendwann wirklich mal im großen Umfang möglich wäre, dass man am Rechner sitzt und so wie heute, wie man irgendwelche Programme zusammenklickt, irgendwelche Geschichten und sagt, ich möchte am Ende irgendwie eine Aluminiumlegierung haben, die durchsichtig ist und die flexibel ist und hart ist, die ich trotzdem biegen kann oder in Form gießen kann oder sonst was. Ich möchte das Rohmaterial dazu haben oder für einen 3D-Drucker, wie auch immer, solches Material. Und man würde dann das Erbgut, das Genom dafür erschaffen und dann auch extern bauen können und es in ein solches Bakterium einschleusen. Und es würde dann tatsächlich dieses von uns gewünschte, erdachte Material produzieren. Das wäre ja gar nicht mehr vorstellbar, wo das eigentlich hingeht. Man hat das ja schon mit Backhefe versucht und mit ähnlichen Sachen. Aber die Komplexität des Problems dieses Bereiches ist doch immer noch so riesig, dass man es nicht von jetzt auf gleich, von heute auf morgen machen kann. Denn diese drei Buchstaben, diese DNA-Instruktion, die wird ja von Zellen verwendet, das sind 20 Aminosäuren, die auf einem Protein einwirken sollen und müssen. Weiterhin muss man hier sagen, normalerweise enthält ein E. coli-Bakterium 64 dieser Codons genannten DNA-Segmente. Und dieses neu geschaffene Genom hat aber nur 61. Deswegen wird es auch nur SYN 61 genannt. Und das heißt, man hat jetzt im Grunde genommen ein Bakterium geschaffen mit einer Erbinformation, die reduziert, komprimiert ist, künstlich geschaffen und kleiner ist als das, was ursprünglich dieses Bakterium angetrieben hat. Sodass es ist eine komprimierte Produktionsmaschine jetzt geworden. Es gibt noch gar keine Begriffe, glaube ich, dafür, wie man so etwas beschreiben kann. Es ist eine großartige Leistung, die aber irgendwo daran geht, dass wir jetzt in eine lebendige Hülle ein künstliches Genom hineinbringen und damit ein vorhandenes Leben künstlich verändern, ein neues Leben. Hat man jetzt Leben geschaffen oder hat man nur vorhandenes Leben manipuliert? Das ist so einfach gar nicht zu sagen. Man muss sicherlich darüber nachdenken, wo das hingeht, wenn man diese Technologie so weit beherrscht, dass man sie wirklich bausteinmäßig zusammenschalten kann oder zusammenklicken kann, um dann irgendetwas Neues zu schaffen oder von dem Bakterium neu schaffen zu lassen. Das ist die Frage, was ist denn dann der nächste Schritt? Werden wir dann andere Lebensformen, höhere, nicht nur solche einfachen, erschaffen können? Und wie weit geht es irgendwann mal? Gut, das sind noch viele, viele Jahre hin. Aber es ist schon Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was hier in der Forschung geleistet wurde, dass man ein künstliches Erbgut, welches tatsächlich ein Bakterium weiterleben lässt und es so leben lässt und es so zum Handlanger für uns Menschen machen kann, wie wir uns das ausgedacht und erdacht haben. Wahnsinn und erschreckend zugleich. Ja, jetzt haben wir eigentlich fast alle durch den Kakao gezogen, vielmehr die Ohrfeigen verpasst, die notwendig sind. Kommen wir nochmal auf Facebook. Und da hat doch der Matthias Eberl eine Untersuchung gemacht und hat 130 deutsche Nachrichtenseiten analysiert. Und hat festgestellt, dass Facebook in 3/4 aller dieser öffentlich verfügbaren Nachrichtenseiten Tracking-Tools implementiert und dass Facebook dann in den meisten Fällen nachvollziehen kann, welche Artikel eines Internetangebotes welcher Benutzer, der zwar noch anonym, aber wiedererkennbar ist, was angesehen gelesen hat. Das ist ja eigentlich verboten, das darf ja eigentlich gar nicht sein. Aber die Verlage, die machen es trotzdem, das heißt, die geben trotzdem Facebook die Möglichkeit, auf diese Sachen, auf ihre Nutzer zuzugreifen. Wenn ich also irgendeinen Internet-Nachrichtendienst sowas anklicke und der hat irgendeine Verbandlung mit Facebook und ich schütze mich nicht dagegen mit diversen Maßnahmen, die ich ja auch in Videos schon des Öfteren vorgestellt habe, dann wird das bei Facebook, egal ob ich Mitglied bin oder nicht, zu einem mir zuordnenbaren Profil zusammengefasst. So, und das ist natürlich ein riesiges Problem, denn dieser Facebook-Button, der da überall ist, allgegenwärtig ist, bei mir nicht mehr, ich habe ihn in der Regel ausgeblendet, der ist ja nun das Symbol für Spionage in einem Ausmaß, was man eigentlich gar nicht mehr erfassen kann. Wenn man sich das überlegt, 3/4 aller deutschen Verlagsangebote im Internet unterstützen, dass wir von Facebook getrackt und ausspioniert werden. Das kann so nicht sein. Wo ist denn die Verantwortung dieser sogenannten Presse? Wo ist denn hier die moralische Instanz, die sagt, hör mal, Kinder, so geht das nicht, das dürft ihr so nicht machen. Nein, man hängt sich einfach an einen scheinbaren Zeitgeist heran, an Facebook oder ähnliche, nutzt das so, wie es angeboten wird. Und es ist vollkommen egal, was der Benutzer der eigenen Seiten dazu denkt, dass er überwacht wird und dass er gar nichts davon weiß, dass er überhaupt nicht versteht, was Sache ist. Die Sache mit Cookies, ich habe es ja auch in einem Video schon mal gezeigt, ich sehe es tagtäglich, Cookies werden nicht notwendigerweise meistens gesetzt, egal ob ich bestätige, ja, du darfst, oder selbst wenn ich es ablehne, selbst dann werden sie gesetzt. Es ist unglaublich. Und hier scheint der Datenschutz in Deutschland massiv überfordert zu sein. Hier muss eine Instanz her, welche brutale Macht hat und diese Seiten, die solche Technologien verwenden, einfach abschalten kann. Einfach abschalten. Nur dann würden sich die Betreiber der Seiten darüber Gedanken machen müssen, wie sie denn ein gesetzeskonformes Internetangebot programmieren können oder lassen können oder wie auch immer. Diese Cookies, ich kann immer nur wieder davon warnen. Das habe ich vor 20 Jahren schon gedacht. Da wurde ich ausgelacht und hat man gesagt, das interessiert ja keinen und da kann keiner was draus lesen. Diese Cookies sind ebenso eine Seuche wie Werbung, gehört ja irgendwo auch zusammen. Und diese Cookies müssen generell abgeschafft werden. Übrigens, ich habe mittlerweile von 7 oder 8 Programmierern, die auch im Bankwesen tätig sind, geschrieben bekommen, wir brauchen eigentlich gar keine Cookies. Selbst bei Bankzugängen, selbst bei Bankangeboten brauchen wir gar keine Cookies. Es wird aus anderen Gründen gemacht. Gründe, die ich, hat man mich gebeten, hier nicht nennen soll. Aber denken Sie was Schlimmes und Sie liegen mittendrin und haben vollkommen recht. Tracker, Cookies und ähnliches, Facebook, Like-Buttons und der ganze Quatsch wird in aller Regelmäßigkeit entgegen der DSGVO eingesetzt. Es ist nicht in Ordnung, es ist gesetzeswidrig und es wird dennoch auf breite Masse gemacht. Ja, und diese AGBs von Facebook, die geben mich einen Scheiß an. Wenn ich bei Facebook nicht bin, wenn ich bei Spiegel oder bei Stadtanzeiger oder bei Bild oder wo auch immer ich mich rumtreibe, nee, beim letzten sowieso nicht, bin, und dann muss ich nicht die Facebook-AGBs akzeptieren. Ich werde ja noch nicht mal danach gefragt. Wenn ich irgendwo eine Karte habe, die von Google Maps kommt oder sowas und Google setzt einen Cookie und der Betreiber der Seite, wo diese Karte eingebunden ist, der sagt mir oder verweist mich wiederum auf Datenschutzbestimmungen. Und in diesen Datenschutzbestimmungen steht wiederum drin, wo ich nachlesen kann, wie von Google die Datenschutzbestimmungen und so weiter sind und die AGBs. Das ist einfach nur irre. Da müsste ich ja wirklich, bevor ich mir einfach nur eine einfache Karte irgendwo ansehe, wo wohnt denn hier zum Beispiel, was weiß ich, der Schuster Müller, müsste ich ja über was weiß ich wie viele Seiten gehen und müsste mir dann englische Google-Datenschutzbestimmungen und AGBs durchlesen, um denen zustimmen zu können. Das wird aber noch nicht mal gemacht. Es wird einfach vorausgesetzt, ich werde gefragt, willst du Cookies? Ja, nein. Wenn ich nein sage, bekomme ich sie genauso, als wenn ich ja sage. Und bei einigen werden sie gesetzt, ohne dass ich überhaupt gefragt werde. Störerhaftung, eine bundesweite Prüfmethode, das sollte die Innenministerkonferenz tatsächlich mal in Angriff nehmen. So, also nur um Ihnen mal vorzulesen, so ein paar Sachen, was der Kollege da herausgefunden hat. Zeitungen, die diese Dienste nutzen. Allgäuer Zeitung, Allgemeine Zeitung, Augsburger Allgemeine, Bild, BZ, Badische Neue Nachrichten, Badische Zeitung, Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung, Braunschweig Zeitung, Der Westen, Express, FAZ, Frankfurter Rundschau, Freie Presse, Hamburger Abendblatt, Handelsblatt, Hannoverische Allgemeine Zeitung, HNA, Kölner Stadtanzeiger, Leipziger Volkszeitung, jetzt sind wir bei L. Es geht noch weiter. Es sind noch mehr als 130 dieser Dienste im Internet, die diese Sachen verwenden. Und als wenn es nicht schon genug wäre, arbeitet Facebook zurzeit daran, eine eigene Kryptowährung zu schaffen. Das heißt also, man will hier alles das, was über Facebook läuft, mit einer eigenen Kryptowährung, die an den Dollar gekoppelt ist, verfügbar machen. Es ist eine auf Blockchain-Technologie fußende Technologie, die hier für Zahlungen innerhalb von Facebook und auch zwischen den einzelnen Facebook-Mitgliedern, also so eine Peer-to-Peer-Geschichte, verwendet werden kann. Und diese Nutzer sollen dann aber nicht nur in den USA damit zahlen können, sondern auch bundesweit. Facebook hat Allmachtsfantasien. Man will hier eine Weltwährung schaffen und man möchte versuchen, allen Menschen auf der Welt einen Zugang zu diesen Facebook-Coins zu geben. Also ein neuer Angriff auf uns, denn eins ist sicher, alles das, was man mit Facebook-Coins bezahlt oder jeder, der Facebook-Coins erhält, das wird natürlich auch mehr oder weniger unkontrolliert und unsicher, wie wir es bei Facebook ja oft genug erlebt haben, irgendwo gespeichert, sodass jeder, der dafür genügend zahlt oder die kriminelle Energie hat, um diese Sachen selbst zu knacken, in der Lage ist, nachzuvollziehen, wer wann, wo, was, zu welchem Preis gekauft, verkauft oder wie auch immer hat. Eine Welt, die fast aus den Fugen gerät. Ja, jetzt habe ich einfach mal eine Frage. Merken Sie auch seit 2-3 Jahren, dass im Fernsehen, sowohl im öffentlich-rechtlichen, also diesen zwangsbezahlten, wie auch in den werbefinanzierten Bereichen, immer mehr Sendungen über Krieg kommt, immer mehr über Hitler, wer, was, wann, wo, über Waffen im Weltkrieg. Es gibt eigentlich kaum einen Tag, an dem nicht eine oder mehrere dieser Sendungen laufen. Wo kommt das her? Was passiert da? Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen übergeordneten Plan gibt, der uns daran gewöhnt, dass es Krieg gibt, dass das normal ist. Aber es gibt sicherlich irgendwelche Trends oder Tendenzen, die sich selbst verstärken oder auch selbst ausleuchten, die darauf hinweisen, dass sich hier irgendwas in den Vorstellungen der Menschen ändert. Gut, die größte kriegstreibende Nation auf dieser Welt, die USA mit ihrem Obertrampel da, das sehen wir ja tagtäglich, wie der vorgeht und was der macht. Hat zwar keinen Krieg angezettelt, noch nicht, hoffentlich bleibt es auch dabei, aber dennoch die Art und Weise vorzugehen, das provoziert ja eigentlich diese Konflikte. Und warum bekommen wir immer mehr Kriegsfilme, Kriegsfernsehen, Kriegsberichte, Kriegsanalysen, Kriegswaffen, neue Waffenentwicklungen, neue Waffentechnologie, immer mehr davon vorgesetzt? Sollen wir uns wirklich daran gewöhnen? Ist es nicht wirklich an der Zeit, damit aufzuhören? Ja, und jetzt ist sogar die Kanzlerin so weit, dass sie sagt, ja, wir haben zu wenig dafür ausgegeben. Dass unsere Soldaten vernünftig geschützt werden müssen und Geld haben müssen und gute Waffen und gutes Material, ja, aber doch nicht auf diese Art und Weise. Wir müssen doch wirklich nicht in eigene Rüstung investieren. Wenn wir so etwas machen, kann es doch nur im Rahmen der EU sein, dass wir eine europäische Armee haben und nicht, dass ein Staat die wieder dominiert und aufbaut. Das kann so nicht sein, dass wir Europa verteidigungsbereit halten müssen. Okay, das sehe ich ja ein, aber nicht auf diese Art und Weise. Denken Sie mal darüber nach. Wahrscheinlich, wenn Sie jetzt darauf hingewiesen worden sind von mir, wird Ihnen auffallen, dass es ganz, ganz viele dieser Scheißkriegsfilme und Berichterstattungen und sonstigen Kram gibt. Vielleicht ist es auch nur eine Einbildung von mir. Aber ich glaube mal nicht so richtig. So, das heißt immer jetzt Kompass. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Sommerpause im Video. Ich habe vergangene Woche die Folge 252 genommen und die wird fertig gemacht und online gestellt, kommt ja erst heute in einer Woche. und danach kommen dann die Filetstückchen und danach kommt dann die erste Sommersondersendung, die erste von 6. Ich habe vergangenes Jahr versprochen, dass ich die weitermachen werde, denn wir sind ja nicht ganz durchgekommen durch die Geschichte des WDR Computer Club und danach ging es ja sogar weiter, habe ich gehört. Und da werde ich also weiter ansetzen und werde weiter irgendwelche alten Sachen ausgraben und mal gucken, was da gewesen ist, um es mal zeitlich einzuschätzen mit mehr oder weniger Kommentar dazu. Und dann zwischen den Sommersondersendungen, die alle 2 Wochen kommen, will ich keine Lücke entstehen lassen, denn da gibt es ja keine Filetstücke, sondern da möchte ich aus anderen Produktionen, die ich gemacht habe, Erklärstücke einfügen. Die kann sich jemand ansehen oder kann sagen, ist alles kalter Kaffee oder interessiert mich nicht. Aber irgendwelche Dinge, die im technischen Bereich sind, nicht nur Computer, sondern auch physikalische Zusammenhänge oder sonst was, kleine Erklärstücke, die man sich einfach so mal reinziehen kann und vielleicht sagen kann, ah, so ist das. Oder wusste ich nicht. Oder habe ich noch gar nicht so gesehen. Oder Probleme habe ich noch gar nicht erkannt. Das soll dann alternierend zu den Sommersondersendungen montags passieren. Und Audio, das werde ich nicht machen können. Ich möchte da nicht darüber sprechen, aber ich habe im engen familiären Kreis mit sehr schweren Krankheiten zu kämpfen. Das kostet viel, viel Zeit und viel, viel Kraft. Und die Sommersondersendungen werden vielleicht so innerhalb einer Woche, mal eine ganze Woche Arbeit produziert werden können. Und danach brauche ich dann meine Zeit, um mich um meine Familie zu kümmern. Die werde ich mir auch nehmen. Das heißt also, Sie werden mich dann längere Zeit nicht hier hören. Und ich melde mich dann, ich weiß noch nicht wann, nach der letzten Sommersondersendung, selbstverständlich auch hier im Audiocast wieder. Aber wer den RSS-Feed abonniert hat, der bekommt das ja automatisch mit. Ich werde es auch noch auf die Homepage schreiben, damit die Leute, die sich wundern und vielleicht dann doch mal lesen, erfahren, worum es dabei geht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub, einen wunderschönen Urlaub. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich einfach mal die Zeit nehmen, ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen nachdenken, den ganzen Alltag vergessen. Vergessen Sie Ihr blödes Telefon, legen Sie das irgendwo in eine Ecke oder sowas. Versuchen Sie mal ohne Mobiltelefon zumindest mal einen Tag oder so auszukommen. Und Sie werden staunen, es geht. Am Anfang fehlt es was. Das ist so was wie Raucherentwöhnung. Man weiß nicht, was man mit den Fingern machen soll. Aber auf der anderen Seite, es entspannt auch unheimlich. Reden Sie einfach mal direkt mit anderen Menschen und nicht über so eine kleine Quatschbüchse da. Versuchen Sie einfach mal, die Welt in sich aufzunehmen. Irgendwelche Kleinigkeiten. Schauen Sie einen Regenwurm zu oder gucken Sie, wie die Tropfen vom Himmel fallen. Oder machen Sie irgendetwas in dieser Art. Irgendetwas, was Sie im normalen Alltag längst verdrängt haben, was ganz normal ist. Schauen Sie sich einfach alle Dinge an, die um Sie herum passieren. Nicht beurteilen, nicht kritisieren, einfach nur ansehen, bewusst werden. Und versuchen Sie sich bewusst zu werden, was Sie wirklich brauchen und wirklich wollen. Und vor allen Dingen, was Sie nicht brauchen. Was Sie nicht brauchen, ist nämlich Werbung. Und was Sie nicht brauchen, ist jemand, der von Ihnen Geld haben will für irgendwelche Dinge, die Sie nicht wirklich brauchen. Reduzieren Sie im Urlaub einfach mal Ihre scheinbaren Ansprüche, die von außen eingepflanzt werden, in Ihr Bewusstsein, was gar nicht Ihr Wille ist. So, ich hoffe, das reicht jetzt für die Wochen. Jetzt müssen Sie erstmal erholen von dem, was ich gesagt habe, ist mir schon klar. Der Shop läuft natürlich weiter. Thomas Ritter wird auch über den Sommer hinweg im Shop einige Sachen haben. Wir versuchen auch, neue Dinge zu bringen. Es ist gar nicht immer so einfach, aber manchmal gelingt es ja. Und wir brauchen die Einnahmen aus dem Shop. Sie wissen, es gibt da einen prozentualen Anteil für uns, für unsere Produkte. Wir brauchen die Spenden, den Miete und Strom und Versicherung und der ganze Kram läuft weiter. Außerdem haben wir ein paar defekte Geräte, die repariert werden müssen im Studio. Wir brauchen Sie als aktive Zuschauer und es ist schön, dass es viele gibt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei all denen, die spenden. Die große Beträge gespendet haben. Dieses Jahr gab es auch schon drei oder vier dreistellige Beträge und die kleine Beträge gespendet haben. Denn viele kleine gibt auch große. Davon lebt diese Sendung, davon lebt dieses Projekt und es soll doch weiterleben. Das habe ich immer und immer wieder aus vielen Antworten gehört und gelesen. Und ich will es ja auch weitermachen. Und es macht mir ja auch Spaß. Und es soll ja auch noch weiterentwickelt werden. Aber darüber sprechen wir nach dem Urlaub. Erstmal lege ich mich in die Ecke, pflege meine Familie, pflege mich selbst und schöpfe neue Kraft für neue Taten. Ihnen das Beste, was ich Ihnen wünschen kann. Viele Grüße, schönen Urlaub, kommen Sie gesund zurück und bis auf ein freudiges Wiederhören und Wiedersehen. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.